Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Genug Nahrungsmittel, aber so viel Hungernde wie seit 40 Jahren nicht mehr. Die dramatische Bilanz zum Auftakt des Ernährungsgipfels in Rom. Hart weiter trainieren und in der Schweiz bleiben. Die Tipps der Profifußballer Barnetta, Frey und Inler an die 17-jährigen Weltmeister. Die Freiheit der Rede und der politischen Betätigung seien allgemeingültig. Barack Obamas Rede vor Studenten in China, aber nicht vor Fernsehzuschauern. Von wegen Aufschwung. Die deutsche Maschinenindustrie bricht weiter ein. Ein Lagebericht aus Chemnitz. Und um 13 Uhr die Abstimmungskontroverse zur Minarettverbotsinitiative. Gegen neue Gebetstürme ist SVP-Nationalrat Ulrich Schlür, dafür ist FDP-Nationalrätin Doris Fiala. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Philipp Börkler.
Die Teilnehmer des Welternährungsgipfels in Rom haben beschlossen, den Hunger in der Welt künftig anders zu bekämpfen als bisher. Statt Nahrungsmittel in die armen Länder zu bringen, will man künftig dafür sorgen, dass diese Länder die Nahrungsmittel selber produzieren können. In diesem Punkt waren sich die Teilnehmerländer in ihrer Meinung einig. Nicht einig waren sie sich bei der Finanzierung dieser Hilfe. Das Geld, das die FAO dafür beantragt hatte, wurde bisher nicht zugesagt. US-Präsident Barack Obama hat seinen dreitägigen Besuch in China mit einem Auftritt vor Studenten begonnen. In Shanghai forderte er, dass die Menschenrechte eingehalten werden und Meinungsfreiheit sowie das Recht auf religiöse und politische Betätigung seien allgemeingültig. Weiter sprach sich Obama gegen jede Form von Zensur aus. Freiheit, etwa im Internet, mache eine Gesellschaft transparenter und zwinge Regierungen zu mehr Selbstkritik und Offenheit. Barack Obama will noch heute Chinas Staats- und Parteichef Hu Jintao treffen und unter anderem über Handelsfragen und Maßnahmen gegen die globale Erwärmung reden. Die EU und Russland wollen einander in Zukunft frühzeitig warnen, wenn es im Bereich der Energielieferungen zu Schwierigkeiten kommen sollte. Der russische Energieminister und der Energiekommissar der EU haben in Moskau ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet. Ziel des Abkommens ist es, Ereignisse wie im vergangenen Januar zu verhindern. Damals war die Lieferung von russischem Gas nach Westeuropa während mehreren Tagen unterbrochen. In Japan erholt sich die Wirtschaft weiter. Im dritten Quartal wuchs das Bruttoinlandprodukt im Vergleich zum zweiten Quartal um 1,2%. Die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft konnte damit das zweite Quartal in Folge zulegen. Profitiert hat Japans Wirtschaft vor allem von der größeren Nachfrage nach japanischen Gütern im Ausland. Japanische Unternehmen haben darauf ihre Investitionen erhöht. EU-Bürger, die in der Schweiz arbeiten und deren Familienmitglieder nicht alle aus Europa stammen, können diese künftig einfacher in die Schweiz holen. Bisher galt, dass EU-Bürger nahe Angehörige nur dann zu sich in die Schweiz holen dürfen, wenn sich diese bereits längere Zeit rechtmäßig in einem anderen Staat aufgehalten haben, der das Freizügigkeitsabkommen unterzeichnet hat. Damit passt sich das Bundesgericht der Praxis innerhalb der Europäischen Gemeinschaft an. Der ehemalige Thai-Boxer Baschkim Berisha hat gegen das Urteil des Zürcher Obergerichts Berufung eingereicht. Laut seinem Anwalt hält er das Strafmaß von 14 Jahren Gefängnis für zu hoch. Berisha will maximal 8 Jahre im Gefängnis bleiben. Das Gericht hatte den sogenannten Parkplatzmörder im August wegen vorsätzlicher Tötung verurteilt. Berisha hatte vor 4 Jahren auf einem Parkplatz in Dübendorf einen Mann erschossen, wegen eines falsch parkierten Autos. Die Klosterschule in Diesentis ist wegen der Schweinegrippe vorübergehend geschlossen worden. Wie die Schule mitteilt, sind 45 der rund 200 Schülerinnen und Schüler am H1N1-Virus erkrankt. Betroffen sind viele Erstklässler. In der Schweiz ist im vergangenen Jahr etwas weniger Bier getrunken worden. Knapp 900 Millionen Halbliter Flaschen Bier wurden konsumiert. Das sind 0,1% weniger als im Vorjahr. Nach wie vor ist das Schweizer Bier sehr beliebt, dessen Marktanteil beträgt knapp 80%. Allerdings holt das ausländische Bier auf. Der Umsatz der Brauwirtschaft in der Schweiz beträgt rund 1 Milliarde Franken. Auf den Autobahnen im Grossraum Zürich hat es am Morgen vielorts Stau oder stockenden Verkehr gegeben, in der Länge von über 30 Kilometern. Grund war eine Reihe von Unfällen, vor allem auf der A1 und der A3. Es blieb bei Sachschäden.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. 1 Milliarde Menschen hungert, doch die Industrieländer kümmert's wenig. Die schwierige Ausgangslage am Ernährungsgipfel in Rom. Dann erst 17 und schon Weltmeister. Was nun? Obama auf heikler Mission in China. Schlechte Zeit in Chemnitz. Die Wirtschaftskrise hinterlässt in Deutschland immer tiefere Spuren. Schlechte Zeit in Australien für die vergessenen Kinder. Jetzt, Jahrzehnte später, entschuldigt sich die Regierung. Minarette verbieten, ja oder nein? Dazu die Abstimmungskontroverse um 13 Uhr mit FDP-Nationalrätin Doris Fiala und SVP-Nationalrat Ulrich Schlür. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.404 Punkten, ein Plus von 0,8%. Der Euro wird zu 1.5095 gehandelt und der Dollar zu 1.0091. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr auf der Nord-Süd-Achse. Stau vor dem Gotthardtunnel in Richtung Norden und in der Zentralschweiz auf der Hauptstrasse Aarau-Sursee. Verkehrsbehinderung durch eine Ölspur zwischen Goyensee und Sursee. Schließlich in der Region Basel auf der Hauptstrasse Delsberg-Basel zwischen dem Eckfluttunnel und Angenstein in beiden Richtungen stockender Verkehr. Und das Wetter: am Nachmittag wird es in den Alpen sowie im Westen zunehmend sonnig. Im Mittelland gibt es nur wenige Aufhellungen. Im Süden bleibt es wechselnd bewölkt. Die Höchstwerte liegen beidseits der Alpen bei rund 14. In den Föhntälern wird es bis 17 Grad mild. Am Dienstag liegt im Mittelland zuerst Nebel, sonst scheint die Sonne bei 15 bis 19 Grad. Am Mittwoch ist es im Norden wechselhaft mit einigen Schauern. Im Süden ist es teilweise sonnig.
Immer mehr Menschen in der Welt leiden an Hunger. Im Moment geht man von 1 Milliarde Hungernder aus. Das ist ein Sechstel der Weltbevölkerung. 44 Milliarden Dollar an Investitionen pro Jahr werden nötig, um die Unterernährung zu beseitigen, schätzt die UNO. Um dem Thema Hunger eine politische Dimension zu verleihen, beginnt heute in Rom ein Ernährungsgipfel. Massimo Agostinis verfolgt für uns den Gipfel der FAO, der Konferenz der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft. Massimo Agostinis, vor allem zwei Gründe werden in der letzten Zeit genannt als Begründung, warum sich der Hunger ausbreitet. Einmal die Klimaveränderungen und dann noch die Preisspekulationen mit Nahrungsmitteln, wie zum Beispiel Reis. Sind das die beiden Hauptgründe?
Es sind wichtige Gründe. Die Klimaveränderung zum Beispiel ruiniert Ernten. Das war vor 2 Jahren, hat man das klar gesehen in Burma, als die gesamte Reisernte durch einen Wirbelsturm zerstört wurde. Dann auch die Preisspekulation, ebenfalls vor 2 Jahren auf den Philippinen beispielsweise, kostete der Reis praktisch über Nacht 100% mehr. Die Regierung musste mit Millionen Krediten die Leute dazu bringen, respektive sie musste Millionen aufwenden, damit die Leute sich den Reis überhaupt noch leisten konnten. Und dritter Grund, es gibt auch Fehlentwicklungen in der Landwirtschaft der Dritten Welt selber. Jahrelang haben diese Länder den Tipps von Internationalen Währungsfonds und Weltbank sind sie gefolgt, haben die Investitionen in die Landwirtschaft zurückgefahren, weil diese beiden großen Organisationen gesagt haben, investiert das Geld lieber woanders in der Wirtschaft und kauft die Nahrungsmittel billiger auf den Weltmärkten. Eine Strategie, das hat man in den letzten Jahren gesehen, die völlig falsch war.
Die Landwirtschaft der Länder ist also wichtig. Wird denn die Konferenz einige dieser Probleme lösen können?
Nein, das wird sie wahrscheinlich nicht. Sie hat dazu nicht die nötigen Beschlüsse gefasst. Immerhin etwas, und das ist ein kleiner Erfolg dieser Konferenz, sie hat gesagt, wir müssen die Strategie ändern. Das heißt, die Länder wieder in die Lage versetzen, dass sie selber genug Nahrungsmittel produzieren und nicht mehr so, wie das heute der Fall ist, dass der Westen quasi seine Überschüsse in den Süden transportiert oder dass diese Länder sich versuchen, auf den Weltmärkten mit genügend Nahrungsmitteln einzudecken. Von dem hat man sich jetzt verabschiedet. Das ist ein kleiner Fortschritt. Allerdings, um diese Routenänderung quasi zu finanzieren, hätte es 44 Milliarden Dollar gebraucht im Jahr. Das sind rund etwa 1% von dem, was die Welt zur Bekämpfung der Weltwirtschaftskrise ausgegeben hat. Von diesem Geld wurde aber fast nichts gesprochen. Und vor allem, und das dürfte fast noch bitterer sein, in diesem Abschlusspapier, das bereits verabschiedet wurde, steht nicht einmal das UNO-Ziel, dass bis 2025 der Hunger auf der Welt ausgerottet werden soll, obwohl doch die FAO eine Unterorganisation der UNO ist. Das heißt also nichts anderes, dass die UNO selber respektive seine Mitgliedsländer nicht mehr an dieses Ziel glauben. Und das ist vor allem der Westen, der nicht mehr an dieses Ziel glaubt, weil er auch keine Lust hat, die Gelder dafür freizumachen.
Das zeigt sich auch ein bisschen daran, dass die Minister und Staatschefs der Industrieländer fehlen an diesem Anlass. Sie lassen sich nur durch ihre Diplomaten vertreten. Immerhin gekommen ist Papst Benedikt XVI. Was hat er denn gesagt?
Er hat die Verantwortlichen für den Hunger auf der Welt klar benannt. Er hat den Westen genannt, der mit seinen Milliardensubventionen für die eigenen Agrarprodukte, um diese auf den Weltmärkten im Export zu verbilligen, dass der Westen so dazu beiträgt, dass die afrikanischen Länder beispielsweise keine Chance haben, ihre eigenen Produkte auf den Weltmärkten loszuwerden. Er hat auch die Spekulanten klar genannt, dass sie schuld seien an der Preistreiberei, an der Nahrungsmittelfront. Er hat aber auch die Misswirtschaft in den Drittweltländern genannt, die aufhören müsse. Und schließlich, beinahe banal, aber trotzdem, man muss es immer wieder sagen, Nahrungsmittel sind nicht das Problem, es hat genug davon, das Problem ist die Verteilung.
Das waren Einschätzungen und Informationen aus Rom von Massimo Agostinis. Die Schweizer U17 hat gestern Sportgeschichte geschrieben. Zum ersten Mal in der 114-jährigen Geschichte des Schweizer Fußballverbands wurde eine Mannschaft aus der Schweiz Weltmeister. Die jungen Spieler haben Großes geleistet und groß sind jetzt auch die Hoffnungen, die in sie gesetzt werden. Was kommt jetzt auf sie zu? Reto Held hat bei denen nachgefragt, die den Schritt vom Talent zum Nationalspieler geschafft haben.
Die größte Gefahr für die jungen Weltmeister ist der Kopf. Das sagt Tranquillo Banetta, der 2002 mit der U17 Europameister wurde und anschließend den Sprung zu den Profis schaffte. Er appelliert vor allem an die Einstellung.
Man darf sich natürlich nicht zufrieden geben mit dem, was man bis jetzt geleistet hat. Das ist natürlich eine riesige Sache für jeden Einzelnen, aber es geht weiter, man muss weiter an sich schaffen.
Es ist daher sicher auch kein Zufall, dass sich aus seinem Team, das U17 Europameister wurde, lediglich Tranquillo Banetta, Philipp Senderos und Reto Ziegler bis in die A-Nationalmannschaft vorgearbeitet haben. Auch weil einige vielleicht nicht bereit waren, als Europameister einen Schritt zurückzumachen. Alex Frey, der den Durchbruch auch im Ausland schaffte.
Das grösste Hindernis ist vielleicht gewesen, zu akzeptieren, dass man jetzt vom Talent vom FC Basel zum Erstliga-Aufsteiger FC Thun in Nazi B kommt. Das ist vielleicht das gewesen, was ich überwinden musste. Das Bewusstsein, dass man eben nichts erreicht hat. Auch wenn man vielleicht am Blues-Turnier Torschützenkönig geworden ist und alles so Sachen, das zählt schlussendlich dann nicht mehr.
Sondern nur die aktuelle Entwicklung, die jetzt nicht aufhören darf, trotz Weltmeistertitel bei den Junioren. Der nächste Schritt muss also im eigenen Club erfolgen, sagt auch Ottmar Hitzfeld.
Man dort versucht, in die erste Mannschaft hineinzukommen, ist schon schwer genug, muss man ja einen Stammspieler verdrängen. Und Stammspieler zu werden, Leistungsträger zu werden, und dann den nächsten Schritt zu planen, ins Ausland zu gehen.
Schritt für Schritt sollen sich die Talente sportlich weiterentwickeln, trotz Medienrummel und trotz dem Anruf vieler Spielervermittler, die nun natürlich ihre große Chance sehen, schnell Geld zu verdienen mit diesen Talenten. Tranquillo Banetta hat genau das erlebt.
Ja, ich glaube wichtig, dass man ruhig bleibt. Gerade jetzt auch in der ersten Phase kommen sehr viele Telefonvermittler, die vielleicht nicht immer ganz seriös sind. Da gibt es ja auch leider schwarze Schafe drunter. Aber man soll es mit seinem Umfeld gut abklären und dann kommt man da sicher zu guten Möglichkeiten und dann kann man auch irgendwann einen Vertrag unterschreiben. Ich meine, das ist ja nichts Schlimmes.
Es gibt aber noch einen Stolperstein, der Entwicklung vieler dieser U17-Weltmeister im Weg steht. Die ganze Diskussion darum, für welches Land sie spielen sollen. Über die Hälfte der 23 Spieler sind Doppelbürger, genau gleich wie Gökhan İnle, der sich zwischen der Schweiz und der Türkei entscheiden musste.
Ob es denn richtig oder falsch ist, liegt in den Sternen. Ja.
Dazu kommt, dass bei solchen Entscheidungen oft sehr viel Druck auf die Spieler und teils auch auf deren Familien ausgeübt wird. Und es offenbar auch immer wieder Nationen gibt, die potenziellen Nationalspielern im Fußball sehr viel Geld anbieten. Auch damit muss ein kommender Star im Fußball umgehen können, genau gleich wie mit dem Erfolgserlebnis der letzten Wochen und mit Rückschlägen in der Karriere. Weil das Talent bei vielen dieser Weltmeister sicher ausreicht, entscheidet letztlich also fast ausschließlich der Kopf über die weitere Karriere.
Das Unglück löste große Betroffenheit aus. 6 Rekruten stürzten im Juli 2007 im Jungfrau-Massiv in den Tod. Die 2 Bergführer, die die Rekruten anführten, müssen sich ab heute vor dem Militärgericht in Chur verantworten. Ihnen drohen Freiheitsstrafen von bis zu 3 Jahren oder eine Geldstrafe. Alexander Sauter, Sie sind in Chur. Innerhalb von kurzer Zeit mussten sich militärische Führungspersonen vor Gericht verantworten. Zuerst im Zusammenhang mit dem Bootsunglück an der Kanda, jetzt dieser Fall. Kann man die beiden Militärunfälle an der Kanda und im Jungfrau-Massiv miteinander vergleichen?
Nein, die Fälle sind eigentlich nur schwer miteinander zu vergleichen. Zur Erinnerung, beim Kanda-Unglück handelt es sich um eine Bootsfahrt, die rein gar nichts mit dem militärischen Auftrag der Truppe zu tun hatte. Vielmehr sprach man von Teambildungsmaßnahmen. Die Gruppe und vor allem der verantwortliche Kommandant war überhaupt nicht vorbereitet, verfügte nicht über die nötige Ausbildung, handelte auf eigene Faust. Deshalb stellte sich beim Kanda-Unglück ja auch die Frage, ob die Armee eigentlich überhaupt weiß, was ihr Kader so tut. Ganz anders jetzt beim Jungfrau-Unglück. Bei den nun angeklagten Bergführern handelt es sich um Profis, die genau für diese Aufgabe ausgebildet sind. Das Unglück fand im Rahmen der Gebirgsspezialistenausbildung statt. Und dass die Schweizer Armee aufgrund der geografischen Begebenheiten des Landes über Gebirgsspezialisten verfügen sollte, darf man wohl als unbestritten betrachten. Es geht hier also um ein Unglück im Rahmen des normalen militärischen Auftrags, aber natürlich verbunden mit den Fragen, wurden alle Vorschriften eingehalten, hätte diese Tragödie verhindert werden können.
Sie sagen es, während der 5 Tage des Prozesses geht es um die Frage, ob die Bergführer die Lawinensituation falsch eingeschätzt haben. Ist es denn so klar, dass die Bergführer für den Unfall verantwortlich sind?
Für den militärischen Ankläger schon. Er wirft den Bergführer fahrlässige Tötung vor, dass sie also eben, wie Sie es erwähnt haben, die Gefahrensituation am Berg falsch eingeschätzt haben. Denn laut einem Gutachten des Lawinenforschungsinstituts Davos herrscht am Unglückstag erhebliche Lawinengefahr. Erwartungsgemäß anders sehen das die betroffenen Bergführer. Diese werden in den nächsten Tagen auch ein Gegengutachten präsentieren. Dort dürfte dann die Variante mit Reißunfall im Zentrum stehen. Das heißt, dass also ein angeseilter Soldat unglücklich ausrutschte, seine Kameraden mitriss und die Lawine so ausgelöst wurde. Wie sich der Unfall aber genau zugetragen hat, wie hoch die Lawinengefahr tatsächlich war, das müssen die Richter nun aufgrund der verschiedenen Informationen, die sie zu hören bekommen, abwägen und entscheiden.
Der Prozess findet zwar vor einem Militärgericht statt, wird das Urteil denn auch einen Einfluss haben auf zivile Bergführer?
Ja, der Ausgang des Prozesses wird beim Bergführerverband mit sehr großem Interesse verfolgt, denn beim allfälligen Schuldspruch müssten sich die zivilen Bergführer künftig überlegen, was das für ihre Arbeit bedeutet, wie viel Risiko sie in Kauf nehmen dürften und wie sie sich künftig absichern müssen, damit sie im Falle eines Unfalls nicht persönlich haftbar gemacht werden können.
Vor dem Prozess Alexander Sauter. US-Präsident Obama hat am Morgen in Shanghai, an der ersten Station seines Besuchs in China, eine Rede gehalten vor Studenten. Wohl aus Angst vor Kritik an der chinesischen Menschenrechts- und Tibetpolitik durfte keiner der chinesischen Fernsehsender Obamas Auftritt live übertragen. Doch die Vorsichtsmaßnahme entpuppte sich als überflüssig. Obamas Ziel war offensichtlich, Vertrauen und Goodwill zu schaffen. Unser Ostasien-Korrespondent Urs Morf hat dem US-Präsidenten zugehört.
These freedoms of expression and worship, of access to information and political participation, we believe are universal rights. They should be available to all people, including ethnic and religious minorities.
whether they are in the United States, China or any nation.
Diese Freiheiten der Meinung, des Glaubens, des Zugangs zur Information und der politischen Beteiligung sind unserer Ansicht nach universelle Rechte. Alle Leute sollten diese haben, auch ethnische und religiöse Minderheiten und unabhängig davon, ob sie in den USA, in China oder anderswo leben. Das war der heikelste und für seine Gastgeber zweifellos anstößigste Teil der Rede, die Präsident Obama heute Morgen vor einigen Dutzend Studenten in Shanghai hielt. Chinas Führung hatte wohl aus Furcht vor Schlimmerem dafür gesorgt, dass Obamas Auftritt im Unterschied zu einem ähnlichen Anlass mit Präsident Clinton vor 11 Jahren von keinem der staatlichen Fernsehsender direkt übertragen wurde. Allerdings konnten Chinas Internetbenutzer, und von denen gibt es mittlerweile immerhin eine 500 Millionen, Obamas ersten öffentlichen Auftritt bei seinem China-Besuch über die Webseite der Nachrichtenagentur Neues China live und unzensiert verfolgen. Das TV-Verbot wäre auch gar nicht nötig gewesen. Die Studenten verhielten sich extrem brav und stellten keine einzige innenpolitisch heikle oder umgekehrt für den Gast peinliche Frage. Und Obama selbst war insgesamt offensichtlich bemüht, eine ganz andere, eine versöhnliche und vertrauensstiftende Botschaft zu überbringen.
One country's success need not come at the expense of another. That is why the United States insists we do not seek to contain China's rise.
Der Erfolg eines Landes müsse nicht auf Kosten eines anderen gehen, sagte Obama und fügte an, deshalb hielten die USA daran fest, dass sie nicht versuchten, den Aufstieg Chinas zu behindern. Im Gegenteil, sie hießen China als starkes, prosperierendes und erfolgreiches Land in der Gemeinschaft der Nationen willkommen. Zur Begründung dafür, dass er so erpicht auf gute, nicht konfrontative Beziehungen zu Chinas Regierung ist, sagte Obama:
There are very few global challenges that can be solved unless the United States and China agree.
Es gebe nur wenige globale Probleme, die gelöst werden könnten, wenn die USA und China nicht einig seien. Diese Einsicht von Obama ist von Pragmatismus geprägt. Sie wirkt nicht weniger überzeugend, nur weil sie auch den Pekinger Machthabern schmeicheln wird.
Australien zeigt Reue für ein dunkles Kapitel in seiner Geschichte. Premierminister Kevin Rudd hat sich bei den Forgotten Australians entschuldigt. Diese vergessenen Australier, das sind etwa 500.000 Kinder, die man aus ihren Familien gerissen und für Jahrzehnte in staatliche Heime gesteckt hatte. Viele von ihnen wurden dort vernachlässigt, genötigt und misshandelt. Diese Tragödie dauerte bis in die 60er Jahre an. Urs Welterlin über eine späte Entschuldigung.
For these failures to offer proper care to the powerless, the voiceless and the most vulnerable, we say sorry.
Für das Fehlen von Unterstützung für die Machtlosen, die Stimmlosen und die Verletzbarsten sagen wir sorry. Premierminister Kevin Rudd heute Morgen in der Halle des Parlamentsgebäudes. Vor 1,5 Jahren hat er sich mit ähnlichen Worten bei den Ureinwohnern für vergangenes Unrecht entschuldigt, den Aborigines. Heute waren die sogenannten vergessenen Australier dran. Bis zu 500.000 Kinder, weiße Kinder, sind im letzten Jahrhundert von ihren Eltern entfernt und in Waisenheime gesteckt worden. Es waren Kinder von Eltern, die soziale Probleme hatten, von Vätern, die sich nach dem Krieg dem Alkohol hingaben. Aber auch zwischen 6.000 und 30.000 Kinder, die von Großbritannien und Malta nach Australien deportiert wurden, die oft alleinstehenden Müttern oder Familien weggenommen worden waren, sie waren ebenfalls unter den Opfern. Sie sollten nach Meinung der australischen Regierung zum Aufbau der Gesellschaft beitragen, einer weißen Gesellschaft, zu einem Außenposten des britischen Reichs. Was für viele folgte, war ein Albtraum, der bis heute anhält. In den staatlichen und von den Kirchen betriebenen Heimen war Missbrauch endemisch, Kinder wurden geschlagen, brutal auch für kleinste Verfehlungen bestraft. Und dann war da das größte Verbrechen von allen. Viele der Wehrlosen wurden sexuell missbraucht, Buben oder Mädchen. Nicht selten waren die Täter Priester oder andere religiöse Autoritätspersonen. Rau und emotional war denn auch die Stimmung im Parlamentsgebäude. Männer, inzwischen 60, 70 Jahre alt, in Tränen aufgelöst. Stürme der Begeisterung, als Premierminister Rudd staatliche Hilfeleistungen in Aussicht stellte, die Überlebenden dieser vom Staat akzeptierten oder zumindest tolerierten Verbrechen mussten jahrzehntelang auf die Entschuldigung warten, auf die Anerkennung ihres Leids. Für viele kam das Sorry zu spät. Hunderte Betroffene haben sich in den letzten Jahren das Leben genommen, weil sie mit den Erinnerungen nicht mehr zurechtkamen.
In Deutschland haben manche fast schon ein bisschen aufgeatmet. Es gab erste Anzeichen für ein Ende der Wirtschaftskrise, optimistischere Prognosen, eine Erholung der Börse und in manchen Branchen wieder besser gefüllte Auftragsbücher. Letzte Woche sagte dann aber Angela Merkel in ihrer Regierungserklärung, das Schlimmste stehe erst noch bevor. In Chemnitz, der drittgrößten Stadt in Sachsen, ist diese Einschätzung nichts Neues. Chemnitz gilt als Wiege der deutschen Maschinenindustrie und die wurde durch die aktuelle Wirtschaftskrise am stärksten betroffen. Unsere Deutschland-Korrespondentin Ursula Hürzeler war dieses Jahr schon zweimal in Chemnitz und hat jetzt bei zwei Firmen nachgeschaut, wie sich die Situation entwickelt hat.
Hans-Ulrich Lindner ist ein alter Hase. Der Ingenieur kennt den Maschinenbau schon seit DDR-Zeiten, doch wenn er jetzt durch die Produktionshalle geht, wird ihm weh ums Herz. Die Fabrik ist leise geworden. Kein Wunder, bei der Vario-Fertigungstechnik in Chemnitz herrscht Kurzarbeit. Bedrückend, sagt der Geschäftsführer.
Eine Fabrik muss permanent unter Druck laufen, dann läuft sie rund. Und im Moment sind wir einfach nicht in der Lage zu organisieren, dass die Fabrik rund läuft. Also ist keine schöne Zeit.
Tatsächlich hat sich die Lage seit dem Sommer nochmals dramatisch verschlechtert. Damals waren die Aufträge verglichen zum Vorjahr um 40% weggebrochen. Nun sind es 75. Deshalb sind die Maschinen nur zur Hälfte ausgelastet und aufs Weihnachtsgeld müssen die 70 Mitarbeiter heuer verzichten. Hans-Ulrich Lindner hat ganz andere Sorgen.
Wir müssen sehen, dass wir diese Krise möglichst mit allen Mitarbeitern überwinden. Und wenn uns das gelingt, denke ich, ist das ein sehr großer Erfolg. Und da spielt die Frage, dass wir dieses Jahr werden kein Weihnachtsgeld zahlen können, dann eine sehr untergeordnete Rolle.
Uwe Kirsch sieht das genauso. Der Schleifer gehört zur Stammbelegschaft und für ihn mit 51 ist Kurzarbeit allemal besser, als den Job zu verlieren. Allerdings macht ihm der Lohnverzicht allmählich zu schaffen. Bei 300 bis 400 Euro weniger pro Monat muss er sich einschränken.
Man spart vielleicht mal oder man gönnt sich nicht mal so viel. Wenn man zum Beispiel mal Kinobesuch oder mal zum Essen gehen oder so, das muss man dann schon, man muss sich das dann einfach mal verkneifen.
Im Sommer habe er viel im Garten gearbeitet, sagt Uwe Kirsch. Jetzt aber im Winter werde es mit der freien Zeit schwieriger.
Das ist natürlich nicht schön, wenn man nicht jeden Tag auf Arbeit kann, aber das will man machen.
Hans-Ulrich Lindner, der Geschäftsführer, weiß, dass die aktuelle Krise die Mitarbeiter belastet. Doch er selbst ist zuversichtlich. Die Produkte der Vario-Fertigungstechnik seien am Markt erfolgreich, sagt er. Und irgendwann müsse die Nachfrage ja wieder anziehen. Jetzt aber wird die Firma zuerst einmal umziehen, und zwar in eine total neue Fabrik. 3,8 Milliarden Euro kostet sie, ein großer Brocken. Doch Hans-Ulrich Lindner ist überzeugt davon, dass sich das Risiko auszahlen wird.
Ja, ich denke, wir hatten den richtigen Zeitpunkt. Und ich hoffe jetzt einfach, dass wir nächstes Jahr sagen, wir haben alles richtig gemacht.
Das Prinzip Hoffnung hat in Chemnitz derzeit Hochkonjunktur, gerade im Maschinenbau. Doch es gibt auch handfeste Erfolgsmeldungen. So hat zum Beispiel die Traditionsfirma Union in den letzten Monaten dank einer sogenannten Abwrackprämie ein paar große Aufträge an Land gezogen. Wer eine neue Bohrmaschine kaufte, bekam für die alte einen Rabatt von 100.000 Euro. Die Aktion habe richtig eingeschlagen, sagt Geschäftsführer Glanz. Überhaupt rechnet er fest damit, dass seine Firma auch 2010 mit Gewinn arbeitet. Für die Branche insgesamt sieht Gerhard Glanz allerdings schwarz. Es werde viele Pleiten geben. Auch deshalb, weil die Banken den Firmen Kredite verweigerten.
Hier ist der Gesetzgeber gefordert, sich etwas einfallen zu lassen, dass jene Banken, die Steuergelder zu ihrer Rettung für ihren Geschäftsbetrieb erhalten haben, durch irgendwelche allgemeinen Reglements zur Kreditvergabe gezwungen werden.
Im Rathaus von Chemnitz, der ehemaligen Karl-Marx-Stadt, ist Geld im Moment kein Problem. Barbara Ludwig, die Oberbürgermeisterin, kann sogar tüchtig investieren. Aus dem staatlichen Konjunkturprogramm bekommt die Stadt 37 Millionen Euro, Geld, das sie vor allem für die Renovation von Kindergärten und Straßen einsetzt. Die Krise werde die Chemnitzer nicht kleinkriegen, sagt Barbara Ludwig. Wer nach der Wende schon einmal den Zusammenbruch der Industrie erlebt habe, der lasse sich nicht so rasch aus der Ruhe bringen.
Das hilft schon ein bisschen, wenn man die Erfahrung eines großen Glücks einer schwierigen Situation und das Bewältigen dieser Situation mal gemacht hat. Das gibt ja Zuversicht, dass es immer, auch wenn es fast aussichtslos ist, weitergehen kann.
Sagt Barbara Ludwig, die Oberbürgermeisterin der Stadt Chemnitz in Ostdeutschland. Von dort berichtete Ursula Hörzeler. Das ganze Jahr haben wir Schauplätze der Wirtschaftskrise im In- und Ausland besucht. All diese Rendezvous-Reportagen finden Sie im Internet auf einen Klick. Sie können sie nachhören auf www.drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.